Merry Christmas, everyone.
Frohe Weihnachten alle zusammen.
What a beautiful sight.
Was für ein schöner Anblick.
At least,
es ist so offensichtlich, dass ihr im Haus Gottes seid. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Nicht nur, weil es Weihnachten ist, sondern wegen seiner Gegenwart. In dieser Weihnachtszeit wollen wir uns Zeit nehmen, den Herrn zu ehren, denn er ist das Geburtstagskind.
Amen.
Jedes Mal, wenn wir vor ihm stehen, halten wir inne und denken daran, dass sich alles um ihn dreht. Er ist derjenige, der dich in deinen Kämpfen gesehen hat. Er sieht dich mit Augen voller Liebe und möchte in dein Leben kommen, um die zerbrochenen Bereiche zu berühren. Er möchte das Öl und den Wein einfüllen. Er möchte dir seine Heilung geben und dich wiederherstellen, damit du gesund und ganz wirst. Das ist sein Wunsch. Die Bibel sagt uns, was Gott sich für uns wünscht. Ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn wir wissen, es ist nie Gottes Wille gewesen. Am Anfang, als er Adam und Eva schuf, er hat den Menschen nicht dazu gemacht, dass er krank, schwach, alt oder sterblich wird. Das war nie sein Plan. Warum passieren denn all diese Dinge, Pastor Prince? Warum? Nun, der Mensch sündigte gegen Gott. Und die Sünde brachte all diese Dinge mit sich. Kannst du das Drama der Erlösung sehen? Weshalb Jesus kommen musste? In dieser Weihnachtszeit werden wir an den Retter erinnert, der kam. In der Bibel steht, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. In der Bibel sehe ich Jesus umhergehen, Gutes tun und alle heilen, die vom Teufel bedrängt waren. Fühlst du dich innerlich bedrängt und kannst es nicht erklären? Die Ärzte können dir nur Medizin gegen deine Depression geben, aber du bist immer noch deprimiert. In deinem Kopf ist es finster. Du hast zwanghafte Gedanken, die du nicht kontrollieren kannst. Und du fühlst dich immer entmutigt. Jesus kann dich befreien. Denn ich sehe ihn so, wie er am See Genezareth war.
By Galilee, Emmanuel walked, and to the broken and humble he taught. In streams of beauty man could not see, angels of glory watching over him, love has come down, love has come down, hear the joyful sound, love has come down. You went away to your home, but you have said we will never be alone. You sent your Spirit
Und sein Name ist Jesus. Preis den Herrn. Halleluja. Mögest du während dieser Weihnachtszeit diesen wunderbaren Jesus, den Sohn des Vaters, in deinem Leben ganz real erfahren.
Real in your life. Amen.
Lasst uns mit einigen Bibelversen aus der Weihnachtsgeschichte beginnen, die wir immer lesen. Lukas Kapitel 2. Seid ihr alle bereit? Ihr könnt hier oben mitlesen. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Kaiser Augustus war damals der Herrscher von Rom. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Für sie war kein Raum in der Herberge. Es beginnt damit, dass uns von einem Kaiser in Rom erzählt wird, der in seinem gesamten Reich eine Anordnung erließ, die befolgt werden musste. Damals war er der absolute Herrscher. Das Römische Reich zu jener Zeit war von Daniel prophezeit worden. Er prophezeite auch ein Wiederaufleben des Römischen Reiches in der Zukunft. Wir sehen, dass sich jetzt alles auf Europa konzentriert. Und die Bibel spricht von einem wiederbelebten Römischen Reich. Aber damals gab es einen Kaiser, der nichts von einem Zimmermann in Nazareth wusste. Und der Zimmermann in Nazareth wusste wenig vom Kaiser in Rom. Aber Gott bewegte etwas in Rom, um den Zimmermann und seine schwangere Frau dazu zu bringen, Nazareth zu verlassen und die Reise nach Bethlehem anzutreten. Das ist eine wunderschöne, herzergreifende Geschichte. Jedes Mal, wenn wir an Weihnachten denken, denken wir an die schöne Geschichte von Gottes Liebe zu uns. In diesem Abschnitt sehen wir Gottes Souveränität, sein Mysterium und seine wunderbare Demut. Wie Gott in Rom handelte, um einen Zimmermann in Nazareth nach Bethlehem zu bewegen. Seht, Josef und Maria kamen aus dem Stamm Juda. Die Abstammung beider reicht bis zu David zurück. David hatte zwei Söhne, deren Linie man zurückverfolgen kann, zu Maria auf der einen und zu Josef auf der anderen Seite. Aber wir sehen diese wunderbare Demut, wie Jesus Eltern geboren wurde, die zu dieser Zeit arm waren, obwohl sie eine königliche Abstammung hatten. Ihre Armut rührte daher, dass das Königreich ein Ende genommen hatte. Als das Volk Israel nach Babylon weggeführt wurde, gab es keinen König von Israel mehr. Von da an. Es gab nur einen Statthalter aus der königlichen Linie, aus der auch Jesus kam, nämlich aus der Linie Davids. Sein Name war Zerubabel, der zurückkam, aber nicht als König. So war diese königliche Familie mittlerweile verarmt. Ich bezweifle, dass die Menschen in Nazareth überhaupt wussten, dass sie eine königliche Familie waren. Wir kennen viele solcher Geschichten, nicht wahr? Bestimmt habt ihr alle schon mal Geschichten von Söhnen oder Töchtern, von Kaisern und Königen gehört, die in Armut verfielen und als Diener oder sogar als Bettler auf der Straße endeten. Jetzt denkt ihr vielleicht, die Bibel sagt, dass Jesus, obwohl er reich war, arm wurde. Ja, sie waren anfangs arm. Aber später, als die Weisen kamen und Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten, kann man sagen, dass das Baby diese Reise nach Alexandria in Ägypten finanziert hat.
The baby sponsored that trip.
Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann sei bereit für eine gewaltige Bereicherung. Sei bereit für ein gutes Leben. Und ich spreche nicht nur von materiellen Dingen, okay? Ja, er kann dich mit diesen Dingen beschenken. Denn vom guten Hirten heißt es, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das sagte David selbst. Dieser königliche Sohn sagte, noch bevor er König wurde, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du wirst keinen Mangel leiden. Aber mehr als alles andere ist die größte Barriere zwischen uns und Gott unsere Sünde. Wir haben alle gesündigt. Ich sagte, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Aber zurück zu dieser wunderschönen Geschichte. Wir sehen die Souveränität Gottes, wie er diese Familie bewegt, diese königliche Familie, die nun arm ist. Und Maria war nun schwanger, in einem fortgeschrittenen Stadium. Was dachte sie wohl? Und was dachte Josef, der die lange, mühsame Reise von Nazareth nach Bethlehem auf sich nahm? Es ist eine lange, beschwerliche Reise. Etwa 100 Kilometer von Nazareth im Norden Israels bis hinunter nach Jerusalem. Von Jerusalem bis Bethlehem sind es dann noch einmal etwa 8 bis 10 Kilometer. Es dauerte wahrscheinlich etwa 3 bis 4 Tage, die Strecke zu Fuß zurückzulegen. Wahrscheinlich ging Josef zu Fuß, während Maria, hochschwanger, auf dem Esel saß. Eine sehr beschwerliche Reise. Und unterwegs gab es auch die Gefahr von Räubern und andere Gefahren. Natürlich wissen wir, dass Gott seine Engel über sie wachen ließ. Aber sie mussten den Weg nach Bethlehem bestreiten. Warum? Warum diese Reise auf sich nehmen, wenn die Frau hochschwanger ist? Nun, weil alle Propheten prophezeit hatten, dass das Baby, dieser Herrscher, der sein Volk Israel weiden würde, aus Bethlehem kommen würde. Es gibt 2 Bethlehems in Israel, für diejenigen, die es nicht wissen. Eines in Galiläa, sehr nahe ihrer Heimatstadt Nazareth. Aber das ist nicht das Bethlehem, das prophezeit wurde. Dieses Bethlehem in Galiläa wird Bethlehem Galiläa genannt. Es gibt also ein Bethlehem in der Nähe von Nazareth, das auf Hebräisch Bethlehem Galilit genannt wird. Aber das ist nicht das, welches von den Propheten vorhergesagt wurde. In Micha wurde prophezeit, dass Jesus aus Bethlehem Ephrata kommen würde. Und das ist das Bethlehem in Juda. Der Prophet Micha sagt, du Bethlehem Ephrata. Das wurde Jahre vor der Geburt Jesu im Alten Testament geschrieben. Und du Bethlehem Ephrata, so wird der Ort genannt. Es ist Bethlehem in Juda, das gleiche Bethlehem, aus dem David stammte. Das gleiche Bethlehem, in dem die wunderschöne Liebesgeschichte von Boas und Ruth spielt. Das ist Bethlehem Ephrata oder Bethlehem in Juda, okay? Du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Jetzt aufgepasst. Dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Dieses Baby ist also kein gewöhnliches Baby. Sein Ursprung ist von Urzeiten, von der Ewigkeit her. Die Bibel sagt in Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er war der Sohn, bevor er ein Kind war. Könnt ihr das verstehen? Als Sohn ist er immer beim Vater. Aber als Kind wurde er geboren. Das spricht von seiner Menschlichkeit. Der Sohn wurde gegeben. Der Sohn konnte nicht geboren werden, denn der Sohn ist göttlich, Gott selbst. Der Sohn wurde gegeben, aber das Kind wurde geboren. Sehr schön. In der ersten Zeile sehen wir die Prophezeiung von Jesaja. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ein Sohn ist uns gegeben. Ich liebe das. Es ist sehr schön. Manchmal verstehen wir einige Dinge nicht, wie die Jungfrauengeburt. Die Bibel sagt, Maria brachte ihren Sohn zur Welt. Schauen wir uns nochmal Lukas 2 an. Dort heißt es, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Kein Platz für sie in der Herberge. Eines Tages las ich das und mir fiel auf, dass dort nicht steht, dass allgemein kein Platz in der Herberge war, dass alles belegt war. Zu dieser Zeit war das Laubhüttenfest, eines der großen Feste Israels. Menschen aus ganz Israel und sogar aus anderen Ländern, die heidnischen Konvertiten zum Judentum, das heißt Nichtjuden, die an den Gott Israels glaubten, strömten nach Jerusalem. Bethlehem liegt etwa 8 bis 10 Kilometer südlich davon. Also kann man sich vorstellen, dass in der ganzen Region alle Unterkünfte belegt waren. In jenen Tagen gab es keine Hotels, sondern Gasthäuser. Und in Bethlehem gab es eine Karawanserei. In jenen Tagen reiste man in Gruppen, aus Sicherheitsgründen. Auf der Strecke gab es dann Raststätten. Wenn man heute lange Autofahrten unternimmt, gibt es auch immer Raststätten. Was für ein Segen, nicht wahr? Und dein Ehepartner sagt dir, okay, noch 3 Kilometer, wir müssen anhalten. Dein Kind sagt, ich muss mal. Du weißt, was das bedeutet, richtig? Denn wenn nicht, sagt es später, ich habe doch gesagt, dass ich muss. Dann ist es zu spät. Also dankst du Gott für die Raststätten, Amen. Man kann sich entspannen und die Beine ausstrecken. Ich liebe das Fahren. Wenn ich im Ausland bin, fahre ich gerne. Damals gab es einen Ort, den man Karawanserei nannte, wo die Leute ihre Esel und manchmal auch Pferde mitbrachten. Sie brachten all ihre Waren mit und stellten sie in die Mitte. Normalerweise war die Karawanserei U-förmig aufgebaut und die Leute übernachteten darin. Die Wohlhabenden hatten natürlich Zimmer in diesen Gebäuden. Diese Karawanserei in Bethlehem gehörte ursprünglich David. David wurde dort geboren. Wie kommt es, dass David, der König, dort geboren wurde? Als er dort geboren wurde, war er noch kein König. Er war nur ein Hirtenjunge aus einer Hirtenfamilie. Er wurde dort geboren, weil er der Ururenkel von Boas und Ruth war. Kennt ihr die Geschichte von Boas und Ruth? Ruth war keine Jüdin, aber durch ihren Glauben an den Gott Israels konvertierte sie zum jüdischen Glauben. Und von ihr kam der königliche Sohn. Und von David kam Jesus Christus, der größte Sohn Davids. Also war Bethlehem ihr Zuhause. Und wo fand diese Geschichte statt? Ihr könnt alles darüber im Alten Testament nachlesen, in diesem schönen kleinen Buch. Es dauert weniger als eine Stunde, es in einem Rutsch zu lesen, nur ein paar Kapitel. Es ist aber eine wunderschöne Geschichte darüber, wie ein Erlöser gebraucht wird. Wenn man alles verloren hat, braucht man jemanden aus der eigenen Familie. Damals gab es bei den Juden ein Gesetz, dass, wenn man bankrott gegangen war oder sein Land verloren hatte, jemand aus der eigenen Familie das Land zurückkaufen konnte. Vorausgesetzt, er hatte die Mittel und war bereit dazu. Sehr wichtig. Nicht alle Verwandten sind dazu bereit. Ihr wisst ja, man sagt, Reichtum ist relativ. Mehr Vermögen, mehr Verwandte. Okay. Und er musste aus dem eigenen Familienkreis stammen. Warum gab Gott dieses Gesetz? Es geht dabei alles um Jesus. Es geht darum, wie Jesus kommen sollte, als Teil der menschlichen Familie. Nummer eins, er musste aus deiner Familie stammen, um ein Erlöser zu sein, um dich aus deinem verlorenen Zustand zu erlösen, um dich aus deiner Gefangenschaft zu befreien. Um alles zurückzukaufen, was du durch deine eigene Dummheit, durch deine eigenen Sünden verloren hast. Er kann das Verlorene erlösen. Selbst Heilung ist nichts anderes als die Erlösung des Verlorenen. Amen. Ein weiterer Punkt ist, dass dieser Verwandte bereit sein muss. Ist Jesus bereit? Aber hallo, wie bereit ist er? So bereit, am Kreuz. Und deshalb sagte er, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er muss bereit sein. Hat er die Mittel? Oh ja. Er sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ging umher und gebrauchte seine Macht, um Menschen zu helfen. Manche Leute, die nur ein wenig Autorität oder Macht haben, missbrauchen sie, um sich selbst zu bereichern. Sie nutzen andere aus. Es gibt Menschen, die aus Liebe zum Geld andere Menschen benutzen, anstatt aus Liebe zu Menschen das Geld zu nutzen, um Menschen Gutes zu tun. Aber Jesus, mit all der Macht, die er hat, wie nutzt er diese Macht? Er nutzte seine Macht, um Aussätzige zu reinigen, die Augen der Blinden zu öffnen, die Kranken zu heilen und sogar die Toten aufzuerwecken. Dies tat er so oft. Drei Viertel seines Dienstes bestand aus Heilen, Wiederherstellen, Reinigen, Vergeben. Das zeigt uns, dass es Gottes Wille ist. Etwas mit der Menschheit ist schiefgelaufen. Der Mensch hat gesündigt und die Sünde hat Krankheit, Zerstörung, Depression, Gebrechlichkeit und schließlich den Tod gebracht. Das war nie Teil von Gottes Plan. Gott nennt den Tod einen Feind. Daher haben wir die Weihnachtsgeschichte. Es ist alles von Gott geplant. Gott hat nicht geplant, dass der Mensch sündigt. Der Mensch entschied sich zu sündigen. Dann fragt man sich, warum hat Gott den Menschen nicht einfach aufgehalten? Tatsächlich stellt mein Sohn jetzt in seinem Alter solche Fragen. Neulich fuhren wir zusammen, nur er und ich, um ein paar Wochen im Ausland etwas Zeit zusammen zu verbringen. Ich brachte ihn irgendwo hin, während meine Frau und meine Tochter shoppen waren. Ich muss ihm beibringen, nicht süchtig nach Shopping zu werden. Er muss Männerdinge machen, wisst ihr? Was machen Männer? Wir gehen in den Vergnügungspark, ins Spielezentrum. Auf dem Weg dorthin stellte er mir Fragen, Bibelfragen. Warum hat Gott den Menschen nicht einfach aufgehalten, wenn er doch wusste, was passieren würde? Ich sagte, das ist der Punkt, Justin. Willst du, dass ich dich zwinge, dass du keine Wahl hast und ich dir etwas einprogrammiere, sodass du nichts weiter bist als ein Roboter? Heutzutage gibt es Roboter, die dir im Restaurant das Essen bringen. Sie sind so schlau, dass sie genau wissen, zu welchem Tisch sie gehen müssen. Möchtest du einen von ihnen heiraten? Sie würden dir immer gehorchen, immer Essen bringen. Einige von ihnen können sogar guten Kaffee machen. Ja, es gibt jetzt Baristas, die Roboter sind. Man sagt, dass sie eines Tages unsere Jobs übernehmen werden. Nein, es gibt keinen Ersatz für menschliche Intelligenz. Es war die menschliche Intelligenz, die die künstliche Intelligenz hervorgebracht hat. Wenn es künstliche Intelligenz gibt, gibt es auch echte Intelligenz, richtig? Also sagte ich, möchtest du ein Roboter sein, der mir gehorcht? Ich sage dir, was du tun sollst, und du machst es. Amen. Du würdest mir nie widersprechen, und ich wäre nie enttäuscht. Richtig? Aber will ich das? Ist das Gottes Wille? Gott gab dem Menschen eine freie Wahl. Wenn Gott den Menschen wie einen Roboter gemacht hätte, wenn Gott den Menschen wie eine KI gemacht hätte, okay, mit Intelligenz, aber ohne Wahlmöglichkeit, ihm immer gehorsam, ohne freie Wahl, dann hätten wir keinen Sündenfall. Es gäbe keine Krankheit, kein Leid. Also sagte ich zu Justin, Gott respektiert wirklich die freie Wahl des Menschen. Als Gott sah, wie Adam nach der Frucht griff, hätte er ihn aufgehalten und gesagt, halt, ich habe alle Macht, ich kann dich jederzeit aufhalten. Wäre das eine freie Wahl gewesen? Mein Sohn erwiderte, nein. Ich sagte, du kannst jedoch nicht das Ergebnis deiner Wahl bestimmen. Du kannst nicht sagen, ich stecke meinen Finger ins Feuer, aber ich möchte nicht, dass er verbrennt. Ich entscheide mich einfach, mich dabei nicht zu verbrennen. Nein, wenn du deinen Finger ins Feuer steckst, wählst du das Verbrennen. Verstehst du? Gott gab dem Menschen die Wahl. Wenn du gegen mich sündigst, musst du an dem Tag, an dem du es tust, sicher sterben. Adam starb nicht sofort, aber er starb geistlich. Warum? Weil du nicht nur ein Körper bist. Du bist ein Geist. Du bist eine Seele, die in einem Körper lebt. Dieser Körper ist dein Haus. Gott sagte also, an dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sicher sterben. Tatsächlich lebte Adam fast 1000 Jahre. Aber für Gott sind 1000 Jahre wie ein Jahr. Beziehungsweise für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag.
Amen.
Gott misst die Zeit nicht so, wie wir sie messen. Gott steht außerhalb der Zeit. Wenn du also siehst, was heute in der Welt passiert, kannst du Gott nicht die Schuld geben. Wenn jemand auf der Straße überfahren wird, zum Beispiel ein Kind, und das Kind ist unschuldig, dann geht man nicht zum Verkehrsminister und fragt, was machen Sie? Es gibt Gesetze, es gibt Regeln, die das Ganze regeln. Es gibt Eltern, die das Kind darüber aufklären sollen, was eine rote Ampel bedeutet, was eine grüne Ampel ist und wofür das gelbe Licht steht. Es gibt Regeln. Man kann nicht einfach sagen, man vergisst das Gesetz der Schwerkraft und springt von einem 50-stöckigen Gebäude. Dann wird man zerschmettert.
Amen.
Man kann nicht das Ergebnis der eigenen Wahl bestimmen. Man kann wählen, hinauszuspringen, aber man kann nicht das Ergebnis dieser Wahl bestimmen. Daher die Geschichte, um zu verdeutlichen, wie kompliziert es manchmal ist, meinem Sohn Dinge zu erklären. Ich glaube, wenn wir die Dinge aus dieser Perspektive sehen, verstehen wir, was in der Welt vor sich geht. Und wir erkennen, dass diese Welt, in der wir leben, nicht perfekt ist. Sie ist keine perfekte Welt. Schau dir die Menschen heute an. Sie haben so viele moderne Annehmlichkeiten. Wir haben Smartphones, Haartrockner. Früher musste man die Haare einfach Luft trocknen lassen. Soziale Medien. Wir können live Fernsehen schauen. Irgendwo auf der Welt passiert gerade etwas und ich kann es auf meinem Bildschirm sehen. Ich kann sehen, wie Manchester United gestern eine richtige Klatsche bekommen hat. Ich hätte das sehen können, wenn ich nicht geschlafen hätte. Ich habe während des Spiels geschlafen, weil ich noch die Predigt für heute vorbereitet habe.
Amen.
Ich bin für Liverpool nicht wach geblieben. Also verratet mir das Ergebnis nicht, okay? Ich habe geschlafen. Das sind die Opfer, die man bringt, um dem Herrn zu dienen. Gott gab dem Menschen also eine Wahl, und der Mensch wählte das Falsche. Daher die Geschichte der Menschheit. Jeder stirbt. Es war nicht Gottes Plan, dass der Mensch stirbt. Aber der Mensch stirbt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ihr mögt Lohn, richtig? Ja, aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Bibel sagt das. Gott kann nicht sagen, okay, Adam hat gesündigt, aber das ist in Ordnung, ist halt menschlich. Nein, Gott ist ein Gott seines Wortes. Wenn Gott etwas sagt, gibt es einen Teufel da draußen, der sicherstellt, dass Gott sein Wort hält. Sonst wird er Gott herausfordern. Wie kann Gott jetzt also den sündigen Menschen zurück in seine Gegenwart bringen, den Menschen, den er so sehr liebt? Jesus selbst sagte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Jesus sagte, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Vielleicht weißt du es nicht, aber du bist geliebt. Gott liebt dich, und diese Liebe ändert sich nicht wegen deines Verhaltens. Du kannst Gottes Liebe nicht abschalten. Aber wie kann Gott den sündigen Menschen in seine heilige Gegenwart aufnehmen? Denn Gott ist heilig. Richtig, im Himmel herrscht Vollkommenheit. Wenn du jetzt in den Himmel eintreten würdest, wärst du unglücklich, weil dort alles perfekt ist und du es nicht bist. Es wäre nicht im Einklang. Man muss von Neuem geboren werden, um die himmlischen Dinge genießen zu können.
Amen.
Seid ihr noch bei mir? Zurück zur Geschichte dieser Herberge, der Karawanserei. Sie war ursprünglich das Haus von Boas und Ruth und später von David, ihrem Urenkel, dem königlichen Enkel David. David übergab es an Barsilai, einen Mann, der sehr freundlich zu ihm war, als er auf der Flucht war. Dieser wohlhabende ältere Mann war sehr gut zu David. David übergab die Herberge später an Barsilais Sohn, Kimham. Im Alten Testament, das kann man dort finden, wird sie als Herberge von Kimham erwähnt, eine Karawanserei auf dem Weg nach Bethlehem. Sie wurde später das Zentrum in Bethlehem, wo Reisende, die nach Jerusalem pilgerten, einen Zwischenstopp einlegten. Denkt mal darüber nach. Maria und Josef stammten aus der Linie Davids. Eigentlich hätten sie dort Anspruch auf die beste Unterkunft gehabt, oder? Aber es gab keinen Platz für sie in der Herberge. Dort steht nicht, dass es keinen Platz gab, sondern keinen Platz für sie. Sie waren arm. Ein Blick auf sie und die Leute dachten, wenn ich diesen Raum hergebe, könnte jemand kommen, der dafür bezahlen kann. Also gab es keinen Platz für sie in der Herberge. Haben sie sich darüber beschwert? Haben sie gesagt, wisst ihr nicht, wer wir sind? Nein, das ist ein schönes Bild der Demut. Wenn ich die Weihnachtsgeschichte schreiben würde, würde sie so aussehen. Auf einem leuchtenden Berg mit Blitz und Donner. Ein lautes Krachen. Und plötzlich erscheint ein starkes Wesen, strahlend hell mit einem glitzernden Schwert. Es tritt hinunter, hat einen Six, nein, einen Achtpack sogar. Es kommt hinunter mit seinem dicken Bizeps und legt seinen königlichen Mantel ab und sagt, ich bin gekommen, um ein Mensch zu sein. Man würde erwarten, dass er zumindest in einem Palast geboren wird. Aber Jesus war so gütig, auch Kindern gegenüber, sodass er als Kind kam. Er kam ganz klein und fing beim Anfang eines Menschenlebens an. Er stieg nicht einfach vom Himmel herab. Dabei hätte er doch auch als erwachsener Mann kommen können, wie Adam. Adam wurde als voll ausgewachsener Mann geschaffen, der erste Mensch. Aber Jesus kam nicht wie Adam, er kam als Kind. Das ist eine wunderbare Demut, eine wunderbare Demut. Ein Kind könnte sich fragen, versteht Jesus mich? In jedem Lebensstadium versteht Jesus dich. Wenn du ein Kind hast, das 6 Jahre alt ist, kannst du ihm sagen, dass Jesus auch einmal 6 Jahre alt war. Amen. Wenn du ein Kind hast, das 12 Jahre alt ist, kannst du sagen, dass Jesus auch einmal 12 Jahre alt war. Tatsächlich gibt es eine Geschichte in der Bibel über Jesus, als er 12 Jahre alt war. Die Erwachsenen waren erstaunt über sein Verständnis und seine Antworten.
Amen.
Jesus kam als Kind, um alle Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens zu durchleben, um dort zu sein, wo wir sind. Aber er hätte sich aussuchen können, in einem Palast mit vergoldeter Decke und Marmorsäulen geboren zu werden. Stattdessen wählte er nicht einmal in einem Gästehaus seines rechtmäßigen Zuhauses, zumindest seines Ahnenheims, geboren zu werden. Man sagte ihnen, da deine Frau hochschwanger ist, könnt ihr bei den Tieren im Stall unterkommen, bei den Kühen und Eseln. Dort könnt ihr euer Kind hinlegen. Die Bibel berichtet, dass Jesus in einem Stall geboren wurde, der damals eher eine Höhle war. Viele Behausungen waren damals Höhlen. Dort wurde Jesus geboren. Hier sehen wir eine weitere wunderbare Demut. Der Sohn Gottes wurde der Sohn Marias. Der von alters her Zeitlose wurde ein Säugling in der Zeit. Die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen, aber hier liegt er in einer Krippe. Maria hob ihn wahrscheinlich vom Boden auf, nachdem er geboren war, und legte ihn in eine Krippe. Eine Krippe ist ein Futtertrog, aus dem die Tiere fressen. Das Wort Krippe bedeutet im Original Essen. Es hat mit Nahrung zu tun. Es zeigt uns, dass der Ort, an dem die Tiere fraßen, der Platz war, wo dieses wunderbare Kind, dieser wunderschöne Jesus lag. Er selbst sagte später, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus kam nicht, um uns nur ein Beispiel zu geben. Das war nicht der Hauptzweck seines Kommens, uns eine Lehre zu geben, die wir annehmen und der wir folgen sollen, nach der wir uns richten sollen. Nein, er kam, damit du ihn aufnehmen kannst. Er kam, um das Brot des Lebens zu sein. Wenn du nicht von ihm isst, wenn du ihn nicht in dein Leben aufnimmst, ist kein Leben in dir. Viele von uns wollen Jesus folgen. Ich mag seine Lehren, ich möchte seinen Lehren folgen. Seine Lehren zu befolgen, kann dich nicht retten. Es ist sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, die dich retten. Und da wir gerade dabei sind, keiner von uns kann seine Lehren vollkommen befolgen. Er sagt zum Beispiel, liebe deine Feinde. Wir haben schon Schwierigkeiten, unsere Verwandten zu lieben. Wenn wir also versuchen, uns durch seine Lehren zu rechtfertigen, sind wir alle verloren. Jesus hielt die Bergpredigt. Doch Gott sei Dank kam er nach der Bergpredigt wieder zu den Menschen hinab. Wenn er nicht heruntergekommen wäre, wären wir alle verloren. Er kam herab, weil er wusste, dass er eines Tages durch seinen Heiligen Geist zu uns zurückkehren würde, um in uns zu leben und die Bergpredigt für uns zu erfüllen, während wir in ihm ruhen. Keiner von uns kann es allein schaffen. Keiner von uns. Und wer mich dafür kritisiert, dass ich das sage, der sollte bedenken, Jesus sagt auch in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Amen.
Also, ein Kind ist geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Wisst ihr, dass die Bibel Jesus auf 11 verschiedene Weisen als Sohn bezeichnet? Der Begriff Sohn weist auf seine Göttlichkeit hin. Er ist der Sohn Gottes. Der Sohn des Vaters. Die Bibel beschreibt ihn auf 11 Weisen als Sohn. Sohn Gottes, Sohn des Vaters, Sohn des Höchsten, Sohn des Gesegneten. Diese Bezeichnungen verweisen auf seinen himmlischen Ursprung, seine Göttlichkeit. Dann gibt es die Bezeichnungen Sohn Marias, Sohn Josefs, Sohn des Zimmermanns, die auf seine Menschlichkeit und Demut hinweisen. Schließlich ist er der Sohn Abrahams, der Sohn Davids und der Sohn des Menschen, was auf seine königliche Abstammung hinweist. Und er ist der Sohn seiner Liebe. Als Sohn Gottes ist er ewig der Sohn Gottes. Er ist der Sohn des Vaters in Beziehung. Der Sohn des Höchsten, einzigartig. Der Sohn des Gesegneten, moralisch. Der Sohn Marias, wundersam. Der Sohn Josefs, rechtlich. Der Sohn des Zimmermanns, praktisch. Der Sohn Abrahams, prophetisch. Der Sohn Davids, königlich. Der Sohn des Menschen in dieser Zeit und der Sohn seiner Liebe, inniglich. Uns ist ein Sohn gegeben und alles dreht sich um ihn. Früher, dachten die Astronomen, die Erde sei das Zentrum des Sonnensystems. Sie berechneten alles basierend auf dieser Annahme, dass die Erde der Mittelpunkt des Sonnensystems sei. Doch wie wir wissen, stimmten ihre Berechnungen nicht, die davon ausgingen, dass die Erde das Zentrum sei. Keine ihrer Berechnungen stimmte. Warum? Weil sie das Zentrum falsch definiert hatten. Später entdeckten die Astronomen, was wir heute wissen. Ganz einfach. Die Erde ist nicht das Zentrum. Die Sonne ist das Zentrum. Und wenn die Sonne das Zentrum ist, rückt alles, selbst die Berechnungen, an seinen richtigen Platz. Die Bibel sagt über Jesus, dass alle Dinge durch ihn gemacht wurden. In Kolosser 1 heißt es, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Alles ist durch ihn erschaffen. Schauen wir uns diesen Vers noch einmal an. Durch ihn hat Gott alles erschaffen. Alle Dinge wurden durch Christus gemacht. Und weiter heißt es, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Mehr noch, er hält auch alle Dinge zusammen. Schaut euch das an. Er war da, noch bevor alles andere begann. Bevor er das Kind war, das geboren wurde, war er der Sohn, immer beim Vater. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jedes Mal, wenn ich daran denke, wie Maria dieses Baby an ihr Herz drückt, dann denke ich an den, der alles zusammenhält. The one who holds all things together. Das ist wundervolle Demut. Wir fordern euch nicht auf, es zu verstehen oder zu erklären. Wir fordern euch einfach auf, ihn anzubeten. Wir verneigen uns vor dieser Schönheit. Du musst verstehen, egal, ob es um das Studium der Bibel geht, um die Ordnung deines Lebens, deiner Familie oder deines Zuhauses, stell Christus ins Zentrum. Wenn das Zentrum an der falschen Stelle ist, ist auch alles andere falsch. Nichts gedeiht. Wenn Christus im Zentrum ist, fügt sich alles zusammen. Er hält alle Dinge zusammen. Deshalb muss eine Ehe einen dritten Partner haben, den Herrn Jesus Christus. Jede erfolgreiche Ehe braucht diesen dritten Partner. Wenn ich nur nehme und du nur nimmst, werden wir uns irgendwann gegenseitig zerstören. Wenn nicht körperlich, dann verbal oder in unseren Herzen. Wir sind nicht dazu bestimmt, ohne ihn im Zentrum unserer Ehe oder unseres Lebens zu leben. Man hört häufig die Wörter Integration und integriert. Aber was bedeuten sie eigentlich? Integriert bedeutet, dass alles an seinem Platz ist. In Israel gibt es einen wunderschönen Ausdruck, den man oft hört. Wenn die Leute sich begrüßen, sagen sie Shalom. Und wenn sie sich verabschieden, sagen sie auch Shalom. Wenn sie wirklich begeistert sind oder sich lange nicht gesehen haben, sagen sie Shalom, Shalom. Shalom bedeutet Ganzheit, Frieden. Es ist ein schönes Bild von Frieden. So sagen sie es auf Hebräisch, der Muttersprache von Jesus, richtig? Sagt mal Shalom. Frieden auf Erden, Shalom. Shalom bedeutet Ganzheit, Integration. Alles ist an seinem Platz. Mit anderen Worten, wenn dein Körper in Shalom ist, gibt es keinen kranken Teil. Wenn deine Seele in Shalom ist, hast du Frieden im Geist, keinen Teil, der depressiv ist. Keinen Teil, der von finsteren, zwanghaften Gedanken und Vorstellungen besessen ist. Shalom, Shalom. Shalom für dein Äußeres, Shalom für dein Inneres. Kennt ihr den Vers? Du bewahrst den in vollkommenem Frieden, dessen Sinn fest auf dich gerichtet ist. Habt ihr euch jemals gefragt, was vollkommener Frieden bedeutet? Frieden ist Shalom. Was ist vollkommener Frieden in der Bibel? Im Originaltext steht, du bewahrst ihn in Shalom, Shalom. Für Gott ist das vollkommener Frieden. Würdest du das nicht auch so sagen? Äußerlich und innerlich vollkommen zu sein, das möchte Gott für dich. Nur wenn wir unser Denken auf ihn richten und unser Leben um ihn herum ordnen, erfahren wir diesen Frieden. Wie sieht es heute mit deinem Leben aus? Seine Souveränität, seine Macht kann in dein Leben kommen und dafür sorgen, dass selbst jemand, der dich nicht kennt, Entscheidungen trifft, die dich positiv in deiner demütigen Situation beeinflussen. Und hier gibt es ein Geheimnis. Eine Jungfrau wird ein Kind empfangen. Wir können darüber diskutieren, wie eine Jungfrau ein Kind haben kann und all das. Aber wir sind nicht dazu aufgerufen, es zu verstehen, sondern uns davor zu verneigen. Heute wissen wir, durch moderne Entdeckungen, dass die Plazenta dem Baby den Sauerstoff und die Nährstoffe von der Mutter zum Kind bringt und die Abfallstoffe des Kindes zurück zur Mutter. Aber niemals mischen sich das Blut der Mutter und das Blut des Kindes. Das haben wir herausgefunden. Was für ein schönes Bild, das bestätigt, dass das Blut von Maria, das sündhaft war, denn alle haben gesündigt, nicht in das Kind gelangt ist. Dieses Baby wurde vom Engel als heilig bezeichnet. Es hat keine Sünde. Wenn du denkst, dass die Plazenta von Maria durch ihr Blut Sünde übertragen hat, so kommt doch kein Tropfen ihres Blutes in das Baby. Alles Blut in Jesus ist in ihm, um am Kreuz vergossen zu werden und deine Sünden wegzuwaschen. Es ist königliches Blut, heiliges Blut. Amen. Kein Wunder, dass der Apostel Paulus sagt, wir sollen Jesus ins Zentrum stellen. Am Ende des 11. Kapitels des Römerbriefs schreibt er, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Von ihm bedeutet, er ist die Quelle. Es muss von ihm sein. Durch ihn bedeutet, er ist der Kanal. Und für ihn bedeutet, er ist das Ziel. Es fließt alles zu ihm hin. Wenn du dein Leben so lebst, wie Gott es will, wenn du auf ihn hinlebst, wird sich alles fügen. Mögest du den Sohn Gottes in dieser Zeit real in deinem Leben erfahren. Vergiss nicht, warum er am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, es ist, als ob Gott auf diese Gelegenheit gewartet hat. Am Höhepunkt der sogenannten Heilszeiten, der Zeit der Unschuld, der Zeit der Regierung, der Zeit des Gesetzes und so weiter. Alles kommt in Hebräer 9 zusammen. Es heißt, er kam ein für allemal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Und das Wort Zeiten steht hier im Plural. Alle Zeiten kombiniert kamen zu diesem Höhepunkt zusammen. Warum? Er erschien, um die Sünde durch sein eigenes Opfer zu entfernen. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt. Hallo. In 100 Jahren wird kein einziger Mensch hier noch am Leben sein. Wir können versuchen, nicht darüber zu sprechen oder es nicht in den Fokus zu rücken. Ach, am Weihnachtstag redest du über den Tod. Aber wir müssen daran erinnert werden, weil es eine Erinnerung an die Liebe ist. Bereite dich vor. Für einen Christen verwendet die Bibel das Wort entschlafen. Wir sterben nicht. Und überhaupt, wir schauen nicht nach unten. Für den Gläubigen ist die richtige Haltung nicht aufs Grab zu schauen, sondern zum Himmel. Er kommt wieder, um uns zu holen, wie wir hier in diesem Abschnitt sehen. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt, Genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld. Sein erstes Kommen war dazu da, unsere Sünden zu tilgen. Er starb am Kreuz, um all unsere Sünden zu tragen, damit dir und mir vergeben werden kann. Wir werden durch den Glauben gerechtfertigt, nicht durch unsere eigenen Leistungen oder guten Werke. Aber wenn er wiederkommt, wird es nicht um eine Abrechnung unserer Sünden gehen. Viele Christen haben Angst, dass Jesus bei seiner Wiederkunft ihre Unvollkommenheiten anspricht. Aber er kommt nicht, um sich mit deiner Schuld zu beschäftigen. Wenn er wiederkommt, wird er der Herrscher über alles sein. Nach tausenden von Jahren menschlicher Herrschaft wird er uns zeigen, wie die Herrschaft des Sohnes Gottes aussieht. Genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen. Diese Rettung bezieht sich auf unser körperliches Heil. Selbst unsere Körper werden erlöst. Die Bibel sagt, dass wir bei Jesu Wiederkunft sofort neue Körper erhalten werden. Körper, die niemals altern, niemals krank werden, niemals Langeweile empfinden und niemals einschlafen, wenn der Pastor predigt. Diese Körper werden ewig leben, ewig jung, ewig gesund, ewig stark. Ewig ist eine lange Zeit. Und der Sohn Gottes sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Setze Jesus ins Zentrum deines Lebens. Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen, nur für einen Moment, okay? Bleib nur einen Moment in dieser Haltung. Wir wollen zusammen beten. Wir werden euch gleich entlassen und es gibt noch eine schöne Überraschung für euch. Wenn ihr bleibt, verspreche ich euch, dass ihr etwas Besonderes erleben werdet, okay? Etwas wird geschehen. Hast du dein Vertrauen schon in Christus gesetzt? Die Bibel versichert, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus, deine ganze Familie. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus dein Herr ist, ihn annimmst und glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Heutzutage, wenn du nach Israel gehst, gibt es dort ein leeres Grab. Jesus ist von den Toten auferstanden. Ich habe dir gerade gesagt, der Tod ist dein Feind. Also musste Gott auch den Tod besiegen. Deshalb gibt es für einen Christen keinen Tod. Du magst einschlafen. Wenn Jesus in unserer Zeit noch nicht zurückkehrt, wird es eine Zeit geben, in der wir einfach einschlafen. Das ist der Ausdruck, den die Bibel verwendet. Und wir werden im Himmel aufwachen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Wenn du das glaubst, so sagt die Bibel, wirst du gerettet. Bete jetzt mit mir, wenn du dein Vertrauen in Christus setzen möchtest. Bete von ganzem Herzen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass Christus für meine Sünden gestorben ist. Und du ihn von den Toten auferweckt hast, als ich freigesprochen und in ihm gerechtfertigt wurde. Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter, jetzt und für immer. Fülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist und gib mir dieses wunderbare, überfließende Leben im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen, Amen. Wenn du mitgebetet hast, winke einmal kräftig. Ja, preis den Herrn. Wenn du mitgebetet hast, winke. Preist Gott. Das ist nur für mich, damit ich es sehen kann. Ich habe euch eine Überraschung versprochen, richtig? Die Überraschung ist, dass wir euch ein Weihnachtslied vorsingen wollen. Also, steht auf. Eure Überraschung kommt gleich. Frohe Weihnachten an euch alle. Frohe Weihnachten.
Merry Christmas to all of you.
Merry Christmas, everyone, and I wish you
frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Habt eine zuversichtliche Erwartung des Guten. Der Herr ist treu. Amen.
Amen. Amen. Wie versprochen wird etwas geschehen, okay? Schaut euch nicht um. Etwas wird geschehen.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy
Könnt ihr die Glocken hören?
Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take some rest. Spending time together with the family. Sharing lots of love and happiness. Come on. Because of something good. Celebrations we love to recall. Mary had a baby born in Bethlehem. Greatest celebration of them all. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say. Jesus, we remember this, your birth.
Come on, komm, Leute, die Glocken.
Come on, ring those bells.
Hey, hier kommt die Überraschung. Ich träume von einer weißen Weihnacht. Wie ich sie früher nie kannte.
I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Once a year.
Einmal im Jahr.
Dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry. Be white.
Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Es tut mir leid, wenn einige von euch es wirklich schwer haben. Mein Sohn sagt mir, dass jemand ein Liverpool-Trikot trägt.
You'll never walk alone. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Prospero año felicidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Amen. Gott segne euch.
Halleluja.
Der Herr segne euch und behüte euch durch diese Woche. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und euren Lieben seinen Shalom-Frieden.
Amen.